Herzlich willkommen zum Heinz Journal Club, abgestimmt auf Ihre Kaffeepause mit den neuesten Publikationen aus der Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie. Präsentiert von der Klinik für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Mein Name ist Christopher Neuhaus. Schnappen Sie sich einen Kaffee. Schön, dass Sie dabei sind. Heinz Journal Club, die erste Folge. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir legen los mit dieser neuen Reihe mit dem Thema Notfallmedizin und zwei Studien, die in der jüngeren Zeit doch für einige Diskussionen gesorgt haben. Es geht um die Refill-Studie zum Einsatz von prähospitalen Blutprodukten aus Großbritannien und um die sogenannte PRAG-OHCS-Studie mit dem Thema der präklinischen ECLS, also extrakorporalen Zirkulation. Diskutieren möchte ich das Ganze mit zwei geschätzten Kollegen von mir, Herrn Stefan Katzenschlager, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik für Anästhesiologie des Universitätsklinikums Heidelberg, sowie Herrn Professor Erik Popp, der Leiter der Sektion Notfallmedizin und Oberarzt auch an der Klinik für Anästhesiologie. Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo Christopher, grüß dich.
Guten Abend Christopher, hallo.
Stefan, du hast dir die beiden Studien etwas näher angeschaut. Wie würdest du die Ergebnisse für unsere Zuhörer zusammenfassen?
Ja, Christopher, beginnen tun wir vielleicht mit der Refill-Studie, wo es um die frühzeitige Transfusion von Blut und Blutersatzprodukten geht. Das ist eine randomisiert kontrollierte Studie im prähospitalen Setting, die die Fragestellung verfolgt, kann die Mortalität in Patientinnen mit einem traumatisch assoziierten Schock im Rahmen einer Hypovolemie gesenkt werden durch den Einsatz von Blut und Blutersatzprodukten im Vergleich mit 0,9%igem NaCl. Das Ganze haben sie, wie gesagt, in einer randomisiert kontrollierten Studie gemacht. Multicenter Trial war das. Und sie haben eben geschaut, ob bis zu 2 Blutkonserven, also Erythrozytenkonzentrate, und bis zu 2 Lyoplas-Konserven verglichen mit bis zu 4 NaCl-Infusionen die Mortalität und oder die Laktat-Clearance senken können. Also diese Studie, die Refill-Studie, hat einen gemeinsamen Endpunkt genommen aus der 30-Tages-Mortalität und der Laktat-Clearance. Die Randomisierung wurde durch eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter der Blutbank vorgenommen, der die Pakete vorab in eine identische Box eingeräumt hat. Und diese Box wurde auf die teilnehmenden Rettungsmitteln dann verbracht. Dort blieben die bis zu 2 Tage. Und bei Eintreffen bei der Patientin, bei den Patienten, wurde die Box geöffnet. Und mit Öffnen der Box wurde eben dann auch gleichzeitig randomisiert. Der Inhalt war erkenntlich für das behandelnde Personal, das heißt, sie wussten, was sie geben. Diese Studie lief über 5 Jahre. Insgesamt wurden 432 Patientinnen eingeschlossen, fast 50-50 das Ganze. Die Studie musste leider vorzeitig gestoppt werden wegen der Covid-19-Pandemie. Das ist schade, denn sie waren kurz vor der antizipierten Fallzahl von 490 Patientinnen, das ist aber halt schon mit einer Pandemie, die kann man wenig vorhersehen. Die Einschlusskriterien waren recht simpel, Erwachsene über 16 Jahren, Verletzung, traumatische Verletzung mit einer Hypotension, Systole unter 90 oder das Fehlen des Radialispulses und wenn von dem Rettungsdienstpersonal oder dem notärztlichen Personal vermutet wurde, dass die Hypotension durch eine Hämorrhagie, also durch Blutverlust verursacht wurde. Ja, was haben Sie gefunden? Insgesamt in der, nennen wir es einfach Transfusionsgruppe, waren 209 Patientinnen und in der kristalloiden Gruppe waren es 223 Patientinnen. Die demografischen Daten sind recht gleich von diesen zwei Gruppen. Da gab es keine wirklichen Auffälligkeiten. Hervorzuheben von den Verletzungen vielleicht, dass doch ein beachtlicher Anteil, 82% und 83% in beiden Gruppen, nicht komprimierbare Blutungen waren. Also Blutungen, die man nicht irgendwie von außen anscheinend stillen konnte und die, so wie man das jetzt liest, vielleicht nach innen bluten oder dann doch einfach von außen nicht komprimierbar waren. Die Interventionsgruppe, also die Transfusionsgruppe, hat bis zu 2 Einheiten 0 negativ bekommen und eben bis zu 2 Einheiten von Lyoplast bekommen. Das Ganze wurde sequenziell transfundiert, also eine Einheit Erythrozytenkonzentrat, dann gefolgt von einer Einheit Plasma, dann wieder eine Einheit EK, eine Einheit Plasma, bis die Systole über 90 war oder der Patient, die Patientin in der Klinik angekommen war. Das heißt, da wurde dann aufgehört zu transfundieren. Wenn die Systole über 90 war, wurde das Ganze gestoppt. Der harte Endpunkt Mortalität kombiniert mit der Laktatclearance, auf die Diskussion werden wir später noch kommen, aber das Ergebnis ist, dass es keinen Unterschied gab in dem kombinierten Endpunkt Mortalität und oder Laktatclearance und auch in den sekundären Endpunkten, nämlich rein in der Mortalität gab es keinen Unterschied. Es sind 43% in der Transfusions- und 45% in der Christoidengruppe gestorben. Und auch in der Laktat-Clearance-Gruppe gab es keinen statistisch signifikanten Unterschied. 50% haben es nicht geschafft oder haben es eben geschafft, den Laktat-Clearance von größer 20% pro Stunde zu erreichen. Und in der Christoidengruppe haben es 55% nicht geschafft, die vordefinierte Laktat-Clearance zu erreichen.
Also im Endeffekt keine signifikanten Unterschiede. Erik, wie kann man das Ganze einordnen?
Ja, also zunächst mal ist es eine hochinteressante Arbeit, mit viel Aufwand betrieben und die schon hilft einzuordnen, was die präklinische versus der rein innerklinischen Blutgabe bringen kann. Stefan, du hast jetzt vor allem darüber gesprochen, dass wir präklinisch das Blut geben. Du hast uns noch nicht gesagt, wie viel Blut in der Klinik bei den Patientengruppen nur gegeben wurde. Wenn man das nämlich berücksichtigt, fällt auf, dass ja beide Gruppen, die alle schwer verletzt waren, also mittlerer ISS 36 in beiden Gruppen, also wirklich schwerst verletzte Patienten, die haben natürlich in der Klinik auch Blut bekommen. Also de facto wurde hier wirklich verglichen, ob die präklinische Gabe etwas bringt. Es ging nicht darum, Blut versus Nichtblut, sondern präklinisches Blut versus innerklinisches Blut zu vergleichen. Also die vorgezogene Transfusion ist hier das Entscheidende. Für mich ist die Frage, ob die präklinische Transfusion etwas bringt, nur für dieses Kollektiv einigermaßen beantwortet. Und jetzt muss man sich dieses Kollektiv ganz genau angucken. Wir haben schon gesagt, es waren schwerst verletzte Patienten. Also man kann dieser Studie nicht vorwerfen, dass sie sich mit zu leicht verletzten Patienten beschäftigt haben, die vielleicht kein Mortalitätsrisiko haben, sondern diese Patienten haben ein hohes Mortalitätsrisiko gehabt, was sich ja auch realisiert hat mit 45% Versterben in den beiden Gruppen ungefähr. Das ist ja eine sehr, sehr hohe Mortalität, also wirklich schwerst verletzte Patienten. Aber wenn man sich die Frage stellt, woran versterben diese Menschen oder woran sind diese Patienten verstorben, dann hilft uns die Studie leider nicht so richtig weiter, weil sie ein sehr, sehr breites Einschlusskriterium aufweist. Also wir haben ja als Einschluss nur Alter größer 16, Trauma und Blutdruck kleiner 90 und einige wenige Ausschlusskriterien, isoliertes Schädel-Hirn-Trauma, Schwangere, Gefangene, Ablehnung, vortransfundiert. Aber was wir nicht haben, ist eine Selektion auf den verblutenden Patienten. Also hier ist in dem Gesamtkollektiv sind Menschen drin, die ein schweres Schädel-Hirn-Trauma haben oder die an anderen Gründen als dem Verbluten verstorben sind. Und dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen, kann ich mit einer vorgezogenen Bluttransfusion, indem ich also 400, 450 Milliliter eine Stunde früher gebe, Patienten retten, die gar nicht verblutet sind, sondern die am Ausmaß des Schädel-Hirn-Traumas oder an dem Spannungspneumothorax oder an anderen Gründen dann verstorben sind.
Um da kurz einzuhaken, Stefan, du hast dieses eine Detail erwähnt, dass ein relativ hoher Anteil der Blutungen nicht komprimibel waren. Wie muss man dieses Detail nochmal bewerten?
Naja, wie muss man das Detail bewerten? Also das sind sicher, wenn man sich die Tabelle anschaut, die Zahlen ansieht, ist das ja dann nicht nur eine einzige Verletzung gewesen, sondern das kann schon noch mit einem Schädel-Hirn-Trauma auch noch zusätzlich einhergehen. Ja, also insgesamt addiert sich das schon noch über die Fallzahl auf, diese Auflistung der Verletzungen.
Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, Stefan und Christopher, die ihr da gestellt habt. Die nicht komprimierbare Blutung bedeutet ja, dass ich während oder nach der Bluttransfusion das Problem, also Stop the Bleeding, nicht gelöst habe. Also es ist eine Ongoing Bleeding Situation häufig. Und die Frage ist dann, in so einer Ongoing Bleeding Situation werde ich mit 450 Milliliter EK einen relevanten Unterschied machen. Und ich behaupte, dass es nicht so ist. Also wenn ich mich zurückerinnere in meinen letzten 20 Jahren Anästhesie, Notfallmedizin, wie viele Patienten habe ich gerettet? Und zwar im Sinne von vor dem Versterben. Also es ist ja ein harter Endpunkt Mortalität. Also vor dem Versterben bewahrt, indem ich 2 EKs gegeben habe. Da fällt mir kein einziger dazu ein. Also ich glaube nicht, dass es mir jemals gelungen ist, mit so einer geringen Blutgabe einen Sterbevorteil zu generieren von einem Patienten. Sicherlich habe ich das Risiko für einen Schlaganfall, das Risiko für einen Herzinfarkt und insgesamt die Volumensituation verbessert, aber den Unterschied gemacht zwischen Versterben und Überleben, den habe ich, glaube ich, nie mit 450 Milliliter hinbekommen. Und das muss man sich, glaube ich, vor Augen halten, wenn man diese Studie liest. Es sind nicht nur exsanguinierende Patienten, die da untersucht wurden, sondern ein breites Kollektiv.
Also zusammenfassend kann man sagen, schon eine sehr interessante Arbeit, hochpubliziert im Lancet. Relativ aufwendiger Studienaufbau, aber dann leider auch durch die Pandemie natürlich begrenzt. Das heißt, wir werden das Thema noch nicht komplett verlassen mit den prähospitalen Blutgaben?
Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich glaube, und das schreiben die Autoren ja mehrfach in ihrer Studie, unter anderem auch in der Zusammenfassung ganz am Anfang, dass es sich jetzt darauf konzentrieren muss, die richtigen Patienten auszusuchen. Das hat man in der Studie wahrscheinlich auch bewusst nicht gemacht. Andere Studien, die versucht haben, mit strikteren Einschlusskriterien mehr auf den verblutenden Patienten zu selektieren, die hatten natürlich das Riesenproblem, dass sie nicht auf Patientenzahlen kamen. Und dieser Studie ist ja jetzt auch schon passiert, dass sie bedingt durch die Pandemie abbrechen mussten, weil sie einfach keine Einschlüsse mehr hatten. Wenn ich das Kollektiv noch mehr auf den verblutenden Patienten reduziere, habe ich noch weniger Einschlüsse und werde über die Fallzahlen dann ein Problem bekommen. Mhm. Also vielleicht ist es ein Problem, was man in Studien nur ganz, ganz schlecht lösen kann, weil man das Kollektiv nicht gut zusammenbekommt. Deswegen ist es meiner Meinung nach umso wichtiger, dass wenn man solche Studien liest, dass man sich vor Augen hält, wenn ich ein Präparat gebe und attributiere eine Eigenschaft, nämlich Überleben retten, dann muss ich mir gut überlegen, ob das zur Pathophysiologie passt. Und hier gebe ich ein Blutprodukt mit dem Ziel, einen Sauerstoffträger zu applizieren und gleichzeitig auch noch ein Volumen zu geben. Wenn aber die Pathophysiologie des Versterbens bei des Patienten nicht die Anämie ist, die kritische Anämie, die quasi dafür sorgt, dass der Herzmuskel nicht mehr schlägt oder die Hypovolemie so ausgeprägt ist, dass der Herzmuskel kein Volumen mehr hat. Wenn das nicht das Kernproblem ist, dann werde ich mit Blutgabe nichts verbessern können. Und wenn es das Kernproblem ist, dann muss ich mir die Frage stellen, ob 450 Milliliter die ausreichende Menge sind, um den entscheidenden Unterschied zu machen.
Schauen wir uns noch die zweite Studie an, Stefan. Wir gehen nach Prag. Was haben die Kollegen dort zu berichten?
Wir gehen nach Prag, wir gehen weg von dem Trauma, wir gehen zum Herz-Kreislauf-Stillstand, und zwar zum prähospitalen Herz-Kreislauf-Stillstand mit vermuteter kardialer Genese. Dort haben sich die Kolleginnen und Kollegen in Prag über die letzten 8 Jahre, seit März 2013, angesehen, ob die frühzeitige ECPR, also ECMO, Resuscitation gegenüber dem Standard ALS etwas bringt und das Outcome verbessert. Das Outcome in dem Fall, primärer Endpunkt, CPC 1 bis 2 nach 180 Tagen. Sie hatten von den Einschlusskriterien her doch sehr enge Einschlusskriterien. Es waren Patientinnen und Patienten von 18 bis 65 Jahren. Ein beobachteter außerklinischer Kreislaufstillstand musste vorliegen mit einer vermuteten kardialen Ätiologie und bereits nach 5 Minuten ALS ohne ROSC wurde dann die Patientin randomisiert und dann eben entweder transportiert in das Cardiac Arrest Center oder eben nach Standard ALS weiterverfahren. Aber die Patienten wurden in diesem Hyperinvasive Arm nicht nur transportiert mit mechanischer CPR ins Cardiac Arrest Center, sie wurden auch die ersten 3 Jahre lang über eine nasale Kühlung mit dem Rhinochill-System gekühlt. Da hat dann irgendwann der Hersteller aufgehört, dieses Teil zu vertreiben. Deshalb wurde es auch dann aus dem Studiendesign hinausgenommen. Und das heißt, die letzten 4 Jahre wurden diese Leute nicht mehr gekühlt. Und in dem Cardiac Arrest Center wurden dann nochmal die ECLS-Kriterien überprüft und dann eben diese Patientinnen und Patienten an die ECMO genommen unter laufender Reanimation im Herzkatheter. Also innerklinische ECPR bei außerklinischem Herz-Kreislauf-Stillstand versus normales ALS, so die Hypothese. Ein Crossover war erlaubt, darauf kommen wir vielleicht noch in der Diskussion zu sprechen. Genau, was haben Sie gefunden? Was waren so die Outcomes? Auch diese Studie wurde vorzeitig abgebrochen, und zwar durch das Data Safety Monitoring Board, die mal die Kriterien für Futility vorlagen. Also musste die Studie leider vorzeitig beendet werden. Insgesamt haben es 132 Patientinnen und Patienten in die Standardgruppe, Standard ALS, geschafft und 124 wurden die Hyperinvasive Gruppe randomisiert. Der primäre Endpunkt, der so brennend interessiert, Überleben mit CPC 1 bis 2 nach 180 Tagen in der Standard-ALS-Gruppe, erstaunliche 22% Überleben mit sehr gutem neurologischen Outcome, und in der Hyperinvasive-Gruppe, also ein bisschen Kühlung, ECPR, 31,5% CPC 1 und 2. Doch sehr, sehr gute Zahlen, ja, auch für die Standard-ALS-Gruppe. Interessante Fakten zu zur deskriptiven Statistik, weil die eine sehr hohe Überlebensrate hatten. Viele Herz-Kreislauf-Stillstände fanden in öffentlichen Plätzen statt, also 41% und 35%. Es waren in beiden Gruppen fast immer Bystander da, die die Reanimationsmaßnahmen eingeleitet haben, also 97,7% in der Standardgruppe und 99% der Hyperinvasive Group. Das deckt sich auch, das schreiben die Autoren noch explizit im Artikel, es deckt sich auch mit der Analyse aus der Eureka-2-Studie, wo in Prag generell über 80% Bystander CPR gemacht wird oder verfügbar ist. Die haben anscheinend ein sehr hohes, sehr gutes Netzwerk an First Respondern und sehr gute Schulungsmaßnahmen. Ja, warum haben sie keine Signifikanz erreicht oder warum hat diese Fallzahl von dieser hohen Patientenzahl nicht ausgereicht? Vermutlich, weil sie mit einem geringeren Überleben in der Standardgruppe gerechnet haben. Sie schreiben nämlich sowohl in der Methodik als auch in dem publizierten statistischen Analyseplan, dass sie mit einem Überleben CPC 1 und 2 von 10% in der Standardgruppe rechnen. Jetzt haben sie 22% glücklicherweise erreicht. Dadurch hätte die ECMO halt noch höhere Überlebensrate generieren müssen. Das schafft sie anscheinend nicht.
Da würde ich gerade mal einhaken, denn das ist ja, dieses Ergebnis ist ja, glaube ich, vordergründig schon erstmal ein Dämpfer für, naja, viele Zentren, die jetzt ja gerade eher dabei sind, solche Programme aufzubauen und die ECPR mehr und mehr in die Präklinik zu bringen. Und vielleicht muss man das nochmal hervorheben, dieses Detail. Die Studie wurde vorzeitig abgebrochen, war dann aber am Ende doch nicht signifikant. Erik, wie muss man sowas verstehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also als ich das erste Mal gehört habe, habe ich es auch nicht verstehen können. Also man muss nochmal klar herausstellen, die Studie wurde abgebrochen, weil der Studienarm der Hyperinvasive Group überlegen war. Also ich kann den Autor nochmal zitieren: When it became clear that survival and neurological recovery were superior in the age group, also in der Hyperinvasive Group, die waren überlegen und deswegen wurde abgebrochen. Da würde man denken, okay, dann wird der primäre Endpunkt, für den ja auch die Fallzahlplanung gemacht wird, der wird dann schon auch erreicht werden, ist er aber nicht. Die Fallzahlplanung war natürlich für 570 Patienten ausgelegt. Nach 264 hat das Monitoring Board gesagt, okay, wir haben jetzt schon die Überlegenheit und damit ist es nicht mehr ethisch, weiterzumachen. Durch diesen Move, sage ich mal, hat man der Studie die Möglichkeit geraubt, zum Schluss eine Signifikanz im primären Endpunkt zu haben.
Das war eigentlich dann ein schönes Beispiel für ein Paper, wo es sich lohnt, mehr zu lesen als nur die Conclusion. Denn auf den ersten Blick denkt man ja, schade, kam nichts bei raus.
Ja, so ist es. sind noch ein paar Kleinigkeiten drin, die man sich genau angucken muss. Der Stefan hat es schon angesprochen. Vor allem das Crossover zwischen den Gruppen fällt da auf. Crossover zwischen den Gruppen bedeutet, dass ein Patient, der eigentlich in eine Gruppe randomisiert war, aus verschiedenen Gründen die Gruppe wechseln darf. Es kann so zum Beispiel jemand sein, der in die Standardgruppe randomisiert wurde. Wenn das Team vor Ort der Meinung war, der wäre in der Hyperinvasive-Gruppe besser aufgehoben und wäre dafür geeignet, dann durfte der wechseln. Und das ist tatsächlich auch in 8,3% der Fälle in der Standardgruppe passiert, also 11 Patienten aus der Standardgruppe wurden in die H-Gruppe überführt. Sie wurden aber, und das ist eine Designentscheidung, man hat die Untersuchung nach Intention to Treat ausgewertet. Das heißt, sie wurden bei der Auswertung so bewertet, als ob die Patienten tatsächlich in ihrer ursprünglichen Gruppe behandelt worden wären. Das heißt also, jemand, der in der Standardgruppe rüber gecrossed overt ist in die hyperinvasive Gruppe und hat dann da ein besseres Outcome gehabt. Und das sind ungefähr 40% von denen, die rübergewandert sind. Dann hat man die in die Standardgruppe gezählt. Das verwässert natürlich den Effekt. Den gegenläufigen Move gab es auch. Also es gab auch Patienten, die sind aus der H-Gruppe in die S-Gruppe gewechselt, hatten da aber keinerlei gutes Outcome. Das heißt also, da hat es dann auf der anderen Seite wieder zu einer Verwässerung des Effekts geführt. Ich glaube, also das sind zwei Faktoren, einmal dieses Abbrechen und einmal das Crossover, die beide in die gleiche Richtung für die gleiche Richtung sprechen, nämlich, dass man etwas mehr Effekt hat, als es zum Schluss dieses einfache, es gab keine signifikant im primären Endpunkt, vermuten lässt.
Das heißt aber auch zusammengefasst, ECPR definitiv ein Verfahren mit Zukunft und etwas, was wir weiter verfolgen sollten.
Ja, unbedingt. Ich will noch einen Satz sagen, Stefan. Ich wollte einen Satz sagen. Jetzt ist er weg. So ein Mist. Stefan hat den Arm gehoben. Dachte ich, ah, jetzt grätsche ich ihm da nicht rein. Ja, doch, jetzt habe ich schon angefangen. Und jetzt
gucke ich hier. Soll ich meinen Satz sagen?
Und dann sag du mal deinen Satz.
Also, sag deinen Satz, Stefan.
Ich glaube auch ECPR ein Verfahren mit Zukunft. Ja. Und was dieses Paper auch noch schön hervorhebt, was auch die Erfahrungen aus Paris teilweise sind die Organspenden. Das soll nicht das primäre Ziel der ECPR sein. Aber auch in dieser Studie wird hervorgehoben, dass sie 10% aus der Hyperinvasive Group als akzeptierte Organspender gewonnen haben, verglichen mit 1% in der Standardgruppe. Also selbst wenn für diese eine Person die Reanimation erfolglos ausgeht, kann diese Person ein Menschenleben oder mehrere Menschenleben teilweise vielleicht sogar verlängern. Das ist ein glaube ich, ethisch wichtiger Aspekt, den man nicht übersehen darf.
Erik, ist dir dein Satz wieder eingefallen?
Ja, ich habe ihn wieder. Ich wollte auf die Zeiten nochmal eingehen. Stefan hat es vorhin angesprochen, dass die Studie uns auch so ein bisschen zeigt, ob der frühe oder der späte Einsatz der ECMO, also der VR-ECMO, etwas bringt oder ob er nichts bringt. Die Studie hat gezeigt, dass in den ersten 45 Minuten der Reanimation vor allem die Patienten profitiert haben, die man mit einer normalen Reanimation zu einem ROS-Cut bringen können, versus die Patienten, die eine lange Reanimationsdauer hatten, wo eine Implantation des ECPR-Devices quasi erst nach 45 Minuten waren. Da war die ECPR überlegen. Das heißt also, es gibt offensichtlich verschiedene Phasen der Reanimation. Es gibt die Phase, wo man die einfach zu lösenden Probleme auch lösen kann und dann haben die Patienten ein gutes Outcome. Also Klassiker ist sicherlich der Patient, der ein Kammerflimmern hat, der nach zweimal Defibrillieren wieder einen ROSC hat. Das ist kein Patient, der von der ECMO profitiert. Und das kann man in der Studie sehen, weil diese Patienten, wo man die ECMO relativ früh implantiert hat, weil man einfach schneller in der Klinik war, es war ja eine innerklinische Anlage, wenn da die Zeiten sehr kurz waren, hat die früh angelegt, dann verwässerte sich der positive Effekt der ECMO versus wenn die ECMO relativ spät angelegt wurde, also man eine relativ längere Low-Fold-Zeit hatte, dann wurde der Effekt größer. Was jetzt nicht bedeutet, ECMO immer nur spät machen, aber es gibt einen Hinweis darauf, dass es in der Initialphase lösbare Probleme gibt, die man mit den Haars und den Hits gut abfischen muss. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es irgendwann einen Decision Point, wo man wechseln muss. Ob der jetzt genau bei 45 Minuten ist, das kann die Studie nicht genau sagen und ich kann es auch nicht genau sagen. Ich persönlich würde denken, ist ein Ticken früher. Sie ist wahrscheinlich irgendwann nach dieser Phase der Rhythmuskontrolle und der Atemwegssicherung und dem Erkennen, dass die abarbeitbaren Probleme abgearbeitet sind und man hat keinen ROSC erlangt. Das kann nach 10 Minuten oder nach einer Viertelstunde sein oder nach 20 Minuten. Das wissen wir nicht. Aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Phasen der Reanimation.
Also muss ich sagen, auch diese Arbeit hilft definitiv beim Generieren neuer Hypothesen und der Stoff für weitere Arbeiten, der wird uns nicht ausgehen. Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei den beiden Mitdiskutanten für die schöne Vorstellung der Studien. Euch beiden gehört das letzte Wort. Haben wir noch was Entscheidendes vergessen?
Wir haben vergessen, dir zu danken für die super Moderation und dem Stefan zu danken für die Auswahl der beiden Papers. Meine initiale Idee oder Gedanke zu den beiden Arbeiten war, obala, da reden wir jetzt aber zweimal eine Stunde. Christopher, vielen Dank dafür, dass du uns gezwungen hast, es ein bisschen kürzer zu machen. Aber das nächste Mal sollten wir uns nicht so hochinteressante Sachen rauspicken, dass wir so lange drüber reden müssen.
Short and sweet. Na, es dient ja ein bisschen dem Anfüttern. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge, eine Doppelfolge. Heinz Journal Club. Bald gibt's das nächste Thema nächsten Monat. Schalten Sie wieder ein. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Auf Wiederhören.
Tschüss zusammen.
Tschüss.